Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir wollen uns in der nächsten Zeit vermehrt mit der Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika befassen. Wie konnte dieses Land innerhalb von knapp anderthalb Jahrhunderten nach seiner Gründung zur ökonomischen und militärischen Supermacht Nummer 1 aufsteigen? Das wollen wir bei Wohlstand für alle in unregelmäßigen Abständen untersuchen. Beginnen möchten wir mit den Ursachen des amerikanischen Revolutionskriegs. Wieso lösten sich die nordamerikanischen Kolonien von ihrem britischen Mutterland? Und was hatte diese Entwicklung mit ökonomischen Streitigkeiten zu tun? Wie wir heute sehen werden, eine ganze Menge Differenzen rund um Steuern und Zölle waren entscheidend für das amerikanische Streben nach Unabhängigkeit.
Viele werden schon einmal von der sogenannten Boston Tea Party gehört haben. Dieses Ereignis gilt vielen als Zündfunke der amerikanischen Revolution und es hallt bis heute nach. In den 2000er und 10er Jahren, da gab es ja zum Beispiel das sogenannte Tea Party Movement, was vor allem auf die republikanische Partei einwirkte. Und dieses Movement, das setzte sich ja für niedrigere Steuern ein und für einen sogenannten Minimalstaat. Also da ging es immer, das ist ja sehr typisch für Amerikaner, darum, dass der Staat als so übergriffig wahrgenommen wurde und dass man sich den vom Leib halten wollte und vor allem auch weniger Steuern zahlen wollte. Und deshalb wollen wir uns jetzt mal diesem Ereignis widmen, das knappe 250 Jahre her ist. 1773 fand diese Boston Tea Party statt. Da wurden 100 Kisten Tee im Hafen von Boston ins Meer geworfen. Was führte zu dieser Eskalation zwischen den amerikanischen Kolonisten und Großbritannien, dass britischer Tee im Wasser landete, und handelte es sich wirklich um eine Politik gegen Steuererhöhungen, wie das die meisten heute denken, oder ist es nicht doch ein bisschen komplizierter? All das besprechen wir in dieser Folge.
Zuerst aber der Hinweis auf unsere Zusatzinhalte. Zuletzt haben wir bei Wohlstand für alle Literatur über Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper gesprochen. Wieso ist dieses Drama so ungeheuer beliebt und wie gut funktioniert die Kapitalismuskritik in diesem Frühwerk? Das haben wir im Juli besprochen und in diesem Monat hatten wir eigentlich angekündigt, über John Updike zu sprechen. Allerdings werden wir Rabbit Run verschieben in den September und ziehen einen anderen Roman vor, nämlich 22 Bahnen, ein Bestseller, oder es ist eigentlich ein Millionenseller, von Caroline Wahl. Wir sprechen deshalb schon jetzt in diesem Monat darüber, weil wir gesehen haben, dass im September die Verfilmung in den Kinos zu sehen ist. Und so sind wir dann so auch darauf gut vorbereitet. Und ich habe tatsächlich jetzt gesehen, dass Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, diesen Roman 22 Bahnen empfohlen hat. Wir gehen aber trotzdem ohne Vorurteile daran, weil wir wirklich auch an dem Phänomen interessiert sind. Warum ist ein solcher Roman so erfolgreich, der über 1 Million Exemplare hat Caroline Wahl verkauft? Und wir fragen uns natürlich, welcher ökonomische Gehalt ist da? Denn erzählt wird ja auch eine Aufstiegsgeschichte. Und wie wird das eigentlich gemacht? Das interessiert uns.
Ja, und ökonomisch interessant ist es so oder so. Du hast gesagt, es ist ein Millionen-Bestseller. Es ist also wirklich ein Faktor, der reinspielt ins deutsche BIP, dieses Buch. Also lohnt es sich sicherlich, das einmal gelesen zu haben. Und auch sonst, es ist ja ein unglaubliches kulturelles Phänomen, sollte man wahrscheinlich mal rezipiert haben. Auch erscheint jetzt am Wochenende die neue Speak Easy Bar. Darin wird es um meine Erfahrungen im Land der Freiheit in den USA gehen. Es geht um das Verhältnis der Linken zur Polizei, Abolitionismus etc. Um Karl Popper wird es gehen, ja, um Wissenschaftstheorie, aber auch um Antitotalitarismus und warum das für Linke ein eher schwieriges Thema ist. Und es geht um so viel mehr. Es gab viele hervorragende Fragen wieder in diesem Monat und alle Links stehen in der Episodenbeschreibung.
Ja, das ist die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen und es gibt dann sehr viel mehr zu hören. Das kann man tun über Steady, Apple und Patreon. Springen wir nun aber zurück ins Jahr 1773. In diesem Jahr der Boston Tea Party gab es noch keine USA. Stattdessen gab es 13 Kolonien an der Ostküste der heutigen Vereinigten Staaten, die unterschiedlich organisiert waren. Die genauen politischen und juristischen Differenzen etwa zwischen königlichen Kolonien und Eigentümerkolonien sollen hier nicht ausgeführt werden. Es reicht zu wissen, der Einfluss der Krone war überall groß und die meisten amerikanischen Bürger verstanden sich als freie Engländer, auch wenn sich in den 10 Jahren zuvor so einige Spannungen gezeigt hatten. Ganz besonders in Fragen der Steuerpolitik gab es große Konflikte zwischen dem Mutterland und den Kolonien. Der Grund hierfür: zwischen 1756 und 1763 hatte Großbritannien in Europa um die Vorherrschaft gerungen. Dazu kam ein gegen Frankreich gerichteter Krieg auf dem nordamerikanischen Kontinent. Diese Kriege sorgten für eine immense staatliche Verschuldung Großbritanniens.
Zwischen 1754 und 1763 stieg der britische Schuldenstand von 75 Millionen auf 133 Millionen Pfund an. Ja, das klingt in heutigen Preisen nicht sonderlich viel, ja, 133 Millionen Pfund. Das ist eigentlich ein Klacks für den britischen Staatshaushalt heutzutage, aber das ist 300 Jahre her. Das war also damals eine ordentliche Menge Geld. Und vor allem war das natürlich eine unglaubliche Entwicklung. Also wir haben hier eine Erhöhung des Schuldenstandes um 3/4 innerhalb von knapp 9 Jahren. Und nun könnte man sich natürlich auch aus der heutigen Perspektive denken, ja, könnte man denn diese Schulden nicht einfach tilgen, indem man neue herausgibt? Das wird ja heutzutage so gemacht von den Imperialmächten, die tatsächlich Währungssouveränität haben. Also die USA können das natürlich in der heutigen Gegenwart. Großbritannien kann das bis zu einem gewissen Grad. Mit dem Pfund hat man da auch eine immer noch global gesehen durchaus relevante Währung. Die Eurozone macht das natürlich auch beständig de facto, ja, mit neuen Schulden alte abbezahlen. Damals war das noch nicht so sicher, das wird noch nicht so einfach. Das wird wahrscheinlich auch daran gelegen haben, dass wir es ja mit einem völlig anderen Währungssystem zu tun haben. Wir haben da wirklich noch eine Gold- und Silberdeckung gehabt, die auch in Großbritannien praktiziert wurde. Das heißt, da wird diese Möglichkeit nicht so einfach gegeben gewesen sein, wie das heutzutage ist im Zeitalter der Fiat-Währungen, wo keine Leitwährung sich an so etwas wie Gold oder Silber orientiert. Und jetzt war die Frage, wie geht man mit diesem Schuldenstand um? In Großbritannien kam man auf eine brillante Idee. Und zwar, man könnte doch die nordamerikanischen Kolonien gesondert besteuern, damit sie ihren finanziellen Beitrag leisten zur, ich sag mal, ja, Wiederherstellung der britischen Staatsfinanzen. Offiziell wurde es begründet mit der Grenzsicherung. Also da hieß es, dass quasi im Westen dieser 13 Kolonien, da sei die Grenze so unsicher, da sind ja auch noch die Native Americans, die sind so eine Gefahr und deshalb muss da quasi der britische Staat die Steuern eintreiben, um dann die Amerikaner zu schützen. Aber natürlich ging es in Wahrheit darum, dass man die britischen Staatsfinanzen saniert. Und da wurde zum Beispiel im Jahr 1765 die sehr umstrittene Stempelsteuer eingeführt.
Der amerikanische Autor Joseph Thorndike schreibt dazu: Es folgte eine Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmen, darunter der berüchtigte Stamp Act von 1765. Die kolonialen Führer beklagten, dass die Stempelsteuer verfassungswidrig sei und bestanden darauf, dass direkte Abgaben zur Erzielung von Einnahmen und nicht zur Regulierung des Handels in die Zuständigkeit der kolonialen Gesetzgeber fielen. Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, organisierten politische und wirtschaftliche Führer eine Reihe von Protestaktionen, darunter einen bemerkenswert wirksamen Boykott britischer Waren. In den Kolonien verwahrte man sich also gegen die britische Steuerpolitik. Zwar wurde die Hoheit Großbritanniens nicht grundsätzlich in Frage gestellt, jedoch wurden diese spezifischen Steuern als ungerecht empfunden. Oder man könnte auch sagen, ja, da wird sich zu sehr eingemischt vom Heimatland aus und das will man sich nicht bieten lassen. Ja, wir haben ja auch immer diese Streitigkeiten, was ist Bund, was ist Ländersache oder so, und in gewisser Weise ist das dann hier auch übertragbar.
Hier ist ja tatsächlich, du hast völlig recht, ich finde, der Vergleich ist sehr gut. Der interessante Punkt ist hier ja, dass sie sagen, ja, grundsätzlich akzeptieren wir schon die Herrschaft Großbritanniens. Ja, wir sind eigentlich auch freie Engländer, haben die ja damals gesagt. Ja, wir sind freie Engländer und als solche sind wir zwar der Meinung, dass auch Großbritannien eine gewisse Autorität hier hat, jedoch sind diese Steuern nicht in Ordnung. Das war eigentlich die Idee, dass dann gesagt wurde, die Art und Weise und zu welchem Zweck die erhoben werden, das geht nicht. Vor allem auch deshalb, weil es keine Repräsentation der Kolonien im britischen Parlament gab. Ja, also man wollte dort ein Mitspracherecht haben, das man aber nicht hatte. Es gab keine Amerikaner, die dann in London quasi im Parlament saßen und die dort die amerikanische Sicht der Dinge eingebracht haben, sondern es ging alles über ihre Köpfe hinweg. Jetzt kann man sich natürlich fragen, inwieweit wäre das denn realistisch gewesen, inwieweit wäre das überhaupt möglich gewesen. Immerhin waren die Kolonien tausende Seemeilen entfernt von London und da hat man auch noch ein bisschen länger gebraucht, um da mal so einen Ozean zu überqueren. Das heißt, die Frage, inwieweit wäre das jetzt technisch wirklich gut möglich gewesen, diese Repräsentation, wenn die Kommunikation wahrscheinlich jedes Mal Wochen oder Monate gedauert hätte, das kann man nun wirklich in Frage stellen. Dennoch herrschte das Gefühl vor, hier werden permanent Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg getroffen. Es galt nicht nur für die Steuern, es galt auch für andere wirtschaftspolitische Entscheidungen, das galt in der Handelspolitik, es galt in der Währungspolitik. Zum Beispiel bestimmten die britischen Gesetzgeber darüber, wie viel Papiergeld in Amerika ausgegeben werden durfte. Und auch das behinderte dann natürlich das Wirtschaftsleben. Es sorgte für Kapitalknappheit, was besonders schlecht war, weil die USA ja expandiert sind, auch zu diesem Zeitpunkt schon immer weiter nach Westen. Und da sehen wir also, es gab unglaublich viele ökonomische Streitigkeiten zwischen Mutterland und den Tochterkolonien.
Vor allem aber waren es die Steuern, die für Unbehagen sorgten. Die Amerikaner sollten zahlen, ohne das geringste Mitspracherecht zu haben. Das wurde zu Recht als undemokratisch betrachtet. Nun werden manche etwas verwundert sein, das Wort undemokratisch, denn immerhin gab es ja zu dem Zeitpunkt noch keine moderne Demokratie mit gleichem und allgemeinem Wahlrecht. Dennoch war man diesem allgemeinen Wahlrecht in Amerika tatsächlich näher als in Europa. In Großbritannien durften nur 5% der männlichen Bevölkerung wählen, in Massachusetts beispielsweise waren es jedoch über 70%. Noch dazu war der Zugriff des britischen Staats auf seine Bürger viel größer, während in Amerika nur bedingt von funktionsfähigen staatlichen Institutionen die Rede sein konnte. Da war schon eben der Wilde Westen, ja. Wer mit dem Staat unzufrieden war, der zog oft weiter aufs flache Land und baute sich dort eine Existenz auf. Es gab also einerseits mehr Erfahrung mit demokratischer Partizipation, andererseits gab es bereits mehr Freiheit als in Europa. Und dieser Freiheitsdrang und das Pochen auf Repräsentation kamen dann im Konflikt mit der britischen Krone zum Ausdruck.
Ja, Alexander Thiele, der Verfassungsrechtler, den wir auch hier schon im Podcast mal zu Gast hatten, im Interviewformat damals, ja. Der hat jetzt seine Verfassungsgeschichte der Neuzeit neu aufgelegt. Und dort können wir Folgendes lesen zum Aufbegehren gegen diese britische Steuerpolitik. In den amerikanischen Kolonien, vor allem bei den sozioökonomischen Eliten, wurde das umgehend als Eingriff in ihre Rechte als freie Engländer gewertet. Das Londoner Parlament wurde zwar weiterhin als ihre im Grundsatz legitime Vertretung anerkannt. In dem Moment, in dem dieses Parlament aber begann, Sondersteuern für die Kolonien einzuführen, konnte nach Ansicht der Siedlerinnen von einer legitimen Repräsentation keine Rede mehr sein. Freie Engländer konnten nicht zu finanziellen Leistungen herangezogen werden, an deren Einführung sie nicht formal beteiligt waren, und im britischen Parlament waren sie eben nicht vertreten. No taxation without representation, also keine Besteuerung ohne Repräsentation, wurde zum Wahlspruch des von nun an stetig eskalierenden Konflikts. Ich finde das Zitat übrigens deshalb sehr gut, ja, weil hier auch nochmal klargestellt wird, das ist schon vor allem ein Phänomen der sozioökonomischen Eliten. Also immer, man hört diesen Begriff amerikanische Revolution und dann stellt man sich das wirklich so vor wie in Frankreich, dass man sagt, da wird irgendwie die Bastille gestürmt und der König wird geköpft. Und dann setzt sich vielleicht eine neue Elite irgendwann wieder ab nach so einem Volkszorn. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein hier, dass man es tatsächlich schon oftmals mit sehr elitären Erscheinungen zu tun hat. Auch bei dieser Boston Tea Party werden wir später sehen, gibt es durchaus vor allem bestimmte Kapitalinteressen, die da dominieren.
Ja, das ist ja auch dann bei dem Update der Boston Tea Party, also was dann in den Nullerjahren und Zehnerjahren geschieht in den USA, auch zu sehen. Das sind natürlich nicht die einfachen Leute, die dort auf der Straße sind. Die lassen sich vielleicht auch noch damit mobilisieren, aber wer da eigentlich federführend sind, es sind gewisse Kapitalfraktionen, die ihre Interessen haben, die sie dort durchsetzen wollen. In den Kolonien ging es ja auch dann schnell ruppig zu. Demonstranten richteten sich gegen die Vertreter der britischen Krone. Wer die Stempelsteuer eintreiben wollte, wurde zum Rücktritt gezwungen. Auch organisierten die Kaufleute von New York, Philadelphia und Boston einen Boykott britischer Waren. Die britische Krone war darauf nicht gut vorbereitet und wurde empfindlich getroffen, sowohl ökonomisch als auch in ihrer Allmachtsfantasie gegenüber den Kolonien. Relativ bald wurde die Stempelsteuer wieder abgeschafft und auch wenn sich Großbritannien weiterhin das Recht vorbehielt, in Zukunft Steuern und Zölle zu erheben, hat man dann doch sehr überlegt, wie geht man da eigentlich vor? Und sagen wir mal so, die Strategie wurde nicht unbedingt besser. Es passierte dann in den folgenden Jahren etwa mit den Townshend-Gesetzen, die wiederum dafür sorgten, dass die amerikanischen Kolonien Zölle für Importe bezahlen mussten. Auch diese Zölle wurden größtenteils zurückgenommen, bis auf eine Ausnahme: Tee. Ja, der sollte weiterhin mit Zöllen bedacht werden. Wir wissen, wie wichtig Tee für Engländer ist. Und wir ahnen auch schon, wenn man jetzt über Populismus heute nachdenkt, dann weiß man, man muss ja immer was ganz Handfestes nehmen. Ja, die Benzinpreise, ja, ist ja alles egal, auch wenn die Mieten sich verdoppeln oder so. Wenn die Deutschen stehen erst auf der Straße, wenn Benzin 10 Cent teurer ist oder so. Ja, und hier haben wir eigentlich so ein ähnliches Phänomen: Tee. Da hätte man besser die Finger von gelassen.
Ja, generell, glaube ich, können wir schon mal sehen, da war kein Masterplan vorhanden, der ins Werk gesetzt werden sollte. Es hat eher den Anschein, als wollte man da eine Macht simulieren, die de facto schon längst ins Wanken gekommen war. Ja, also wie gesagt, das ist ja so ein Hin und Her. Erst führt man diese Stempelsteuer ein. Dann sagt man, doch nicht, weil die Demonstrationen dagegen zu groß sind. Dann führt man Zölle ein, weil man halt irgendwie zeigen will, wir sind aber schon noch Herr im Haus. Dann wird relativ schnell klar, nee, eigentlich sind wir es doch nicht. Eigentlich können die Amerikaner uns dazu zwingen, die wieder zurückzunehmen. Und dann behält man aber pro forma noch diesen einen Zoll auf den Tee bei, nur damit man zeigt, ja, irgendwas haben wir doch noch zu melden, auch wenn wir uns permanent von euch zurückdrängen lassen. Also wirklich, das war kein Masterplan und ich meine, man muss jetzt
keine... Gut, wir haben jetzt ja auch eine Zollpolitik, die keinen Masterplan hat. Also da ist es jetzt mit umgekehrten Vorzeichen und so, aber im Prinzip ist genauso ein Irrlicht dann zu erleben wie hier.
Ja, also mit der Familie Trump wurde aus Europa nach Amerika anscheinend auch eine bestimmte Zollpolitik, eine sehr konfuse, exportiert. Das stimmt. Und jetzt war es so, es gab diese 3 Pence Zoll pro importierte Pfund Tee, die wurden fällig. Es war ein Preis, den einige Kolonisten murrend zahlten. Sehr, sehr viele wiederum, die wandten sich vor allem dann geschmuggeltem Tee zu. Das einen freut, das einen anderen leid. Das war dann nicht so gut für die East India Company, die konnte nicht mehr so viel in die USA exportieren, denn man hat stattdessen holländischen geschmuggelten Tee erworben. Also knapp 90% des konsumierten Tees kamen aus Holland und auf diese Weise umging man dann in Amerika die von Großbritannien eingeführten Zölle.
Vielleicht wäre alles verhältnismäßig friedlich geblieben, wer weiß. Dann kam man jedoch in Großbritannien auf eine neue Idee. Die East India Company, nach der Bank of England die zweitwichtigste britische Finanzunternehmung der Zeit, steckte in einer großen Krise. Sie saß auf unzähligen Tonnen Tee, der in England und außerhalb keine Abnehmer fand und dieser Tee drohte zu vergammeln. Also entschied man sich in Großbritannien für eine besondere Form der Subventionspolitik. Man wollte der East India Company alle Einfuhrzölle zurückzahlen, wenn dieser Tee dann wiederum nach Amerika gelangt. Heißt, wenn die East India Company Tee aus Indien nach Großbritannien importierte, dann musste Zoll gezahlt werden. Dieser wurde jedoch zurückgezahlt, wenn der Tee dann weiter nach Amerika verschifft wurde. Nur die dortigen Importeure mussten letztlich Zölle zahlen.
Ja, auch eine interessante Form der Handelspolitik. Und die hätte letztlich dazu geführt, dass der britische Tee wiederum deutlich günstiger geworden wäre als der holländische Schmuggeltee, der ja zwischenzeitlich auf Platz 1 gerückt war bei den amerikanischen Konsumenten. Und nun könnte man erst einmal denken, fände ich intuitiv zumindest, dass man sagt, ja, ist doch super, billiger Tee für die amerikanischen Konsumenten. Also die hätten jetzt noch billiger Tee trinken können, als sie es vorher mit dem holländischen Schmuggeltee getan haben.
Ja, das ist ja ganz wichtig, weil wir ja oft diese Tea Party so rezipieren, dass die Engländer den Tee teurer machen wollten und deshalb haben die Amerikaner gesagt, nicht mit uns. Aber so war es ja gar nicht. Eigentlich wäre der Tee eher günstiger geworden oder ähnlich günstig wie so ein Schmuggeltee, ja.
Ja, ja, und das heißt, eigentlich wäre das verbilligt worden und man würde ja denken, auch so schön für die Konsumenten. Klar, ein paar Opfer gibt's immer, die dann gebracht werden müssen. Die müssen dann quasi die Importeure, die bislang holländischen Tee importiert haben, die würden dann schlechter dastehen. Aber für die meisten wäre das doch gut. Mag auch sein, dass das so rezipiert wurde in der normalen Bevölkerung. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. So wie es überliefert wurde, ist es anders. Da hört man vor allem, dass man in den großen Städten entsetzt war, in Boston, in New York, in Philadelphia. Die Kaufleute, die bis dahin vom holländischen Schmuggeltee profitiert hatten, die waren gewissermaßen ausgebotet. Die waren nicht mehr gefragt. Denn die East India Company, die wollte nicht mehr ihnen den Tee liefern, sondern es sollte nur 4 Abnehmer geben, die vorher bestimmt worden waren. Und da kann man durchaus mit Fug und Recht davon sprechen, dass die Importeure diese Politik als Angriff auf ihre Profite ansahen. Und natürlich haben sie auch diese Angst gehabt, dass hier ein staatliches Monopol errichtet werden soll, dass also die Handelsfreiheit, die ökonomische Freiheit beschnitten wird zugunsten des britischen Kolonialismus und Imperialismus.
Der amerikanische Autor Wesley Griswold schreibt dazu in seinem Buch »The Night the Revolution Began«: Es ist, gelinde gesagt, merkwürdig, dass die Direktoren der East India Company, ganz abgesehen von der heiklen Frage der Besteuerung, offenbar nicht darüber nachdachten, wie all die anderen amerikanischen Teeimporteure, jene vielen Großhändler, die es gewohnt waren, an diesem Geschäft teilzuhaben, auf diese plötzliche, offensichtliche Errichtung eines Monopols reagieren würden, das fast allen die Möglichkeit nahm, mit Tee noch Geld zu verdienen. Es hätte nicht viel Fantasie gebraucht, um zu ahnen, dass die Nachricht, sobald sie die Kolonien erreichte, alle Mitglieder der Branche außer den ausgewählten Empfängern sofort vor den Kopf stoßen würde. Selbst ein nur mäßig scharfsinniger Mensch hätte außerdem vorhersehen können, dass dieser Plan bei allen anderen amerikanischen Geschäftsleuten den Verdacht wecken würde, dass die britische Regierung und die Ostindien-Kompanie, was sie mit dem Teehandel vorhatten, möglicherweise auch mit anderen Handelszweigen zwischen dem Mutterland und den Kolonien umsetzen würden.
Wenn es um die Boston Tea Party geht, dann denken viele, dass es sich um einen Protest gegen hohe Steuern und Zölle gehandelt hätte. Tatsächlich ist die Sache etwas komplizierter. Ja, es gab dieses Aufbegehren über viele Jahre hinweg. Ja, gab es ein Aufbegehren gegen die willkürlichen Steuern und Zölle, die von Großbritannien erhoben wurden. Die hatte man ja aber gewissermaßen wieder zurückgedrängt zu diesem Zeitpunkt. Also im Jahr 1773 war es so, dass diese Zölle eigentlich nur noch so symbolischen Charakter hatten, dass sie nur noch für den Tee gehalten, dass sie murrend akzeptiert worden waren, man sie notfalls auch einfach umgangen hatte. Und nun aber wurde Protest laut. Aber wenn wir es jetzt wirklich streng nehmen, war das kein Protest als Reaktion auf eine Steuererhöhung, sondern auf eine Steuersenkung. Die East India Company, die sollte ja ihre Einfuhrsteuer wiedererstattet bekommen. Der sollten quasi die Steuern gesenkt werden. Und das Problem für die Teehändler in Boston war, noch strenger genommen, nicht mal diese Steuersenkung an und für sich, sondern die Tatsache, dass dadurch ihr bisher importierter Tee aus Holland nicht mehr wettbewerbsfähig war und dass sie dann wiederum bei der Neuorganisation des Teehandels komplett ausgespart wurden. Denn wir haben ja eben schon gesagt, es gab nur 4 große Importeure, die als Handelspartner angedacht waren von der Ostindien-Kompanie.
Gegen diese Vielzahl unglücklicher Entscheidungen der britischen Regierung und der Ostindien-Kompanie richtete sich der Aufstand, der am 16. Dezember 1773 stattfand. Unter Führung der sogenannten Sons of Liberty stürmten als Indianer verkleidete Aktivisten ein britisches Boot, das in Boston angelegt hatte und das Tee ausladen wollte. Also man kann sich diese karnevaleske Demonstration gut vorstellen und wir sind schon fast beim Sturm aufs Kapitol, möchte man meinen. Ja. Mitten in der Nacht zerstörten sie die gesamte Schiffsladung, indem sie mehrere Tonnen Tee, insgesamt 342 Teekisten, ins Hafenbecken schmissen. Umstehende beobachteten dieses Treiben aus der Ferne, griffen aber nicht ein, wahrscheinlich auch, weil viele Bürger eine heimliche Sympathie verspürten. Es ist doch eine bemerkenswerte Protestform. Grundsätzlich war sie friedlich, aber unter Missachtung des Eigentums. Und das ist natürlich schon ein revolutionärer Akt, wenn man so möchte, aus Sicht der amerikanischen Aktivisten.
Wenn man sich anguckt, was für Reaktionen so zutage treten, wenn heutzutage Eigentum missachtet wird. Das ist ja ganz, ganz groß, was dort an Protest immer wieder in den Medien, aber auch von Seiten normaler Bürger, was da so für Protest quasi aufkommt. Es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel beim Containern ist es so, dass, glaube ich, doch in der Bevölkerung viele Sympathien haben für dieses Containern. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, wenn Eigentum zum Beispiel illegal besetzt wird oder so, um ein Zeichen zu setzen für oder gegen irgendwas, dann ist sofort ein ganz, ganz großer Aufschrei da. Und hier haben wir ja wirklich nochmal eine radikalere Form, denn hier haben wir es nicht mit irgendeinem Eigentum zu tun, sondern wir sprechen hier über das Eigentum der zweitwichtigsten Finanzunternehmung der ganz klaren Imperialmacht der Welt. Ja?
Ja.
Also das ist das, worüber wir reden. Das wurde dort missachtet.
Ja, das wäre, wenn man jetzt ein Unternehmen, das vor allem von Staatsaufträgen lebt, nehmen Sie mal ein Rüstungsunternehmen oder so, da würde man das blockieren und würde dann noch Gerätschaften kaputt machen oder so. Ja. In der Weise ist das vergleichbar. Und ich glaube im Übrigen, nur um das gerade einzufügen, mit den Containern, gibt es nur eine Akzeptanz in der Bevölkerung deshalb, weil das, glaube ich, schon noch sehr auch bei den konservativen Bürgern so drin ist, man wirft nichts weg.
Nichts weg.
Ja, das ist etwas, was, glaube ich, sehr stark da ist. Und deswegen ist auch ein Unverständnis darüber da, dass man einfach Dinge, die man eigentlich noch essen kann, wegwirft. Mhm. Aus Sicht der amerikanischen Aktivisten war diese Missachtung des britischen Eigentums notwendig, um überhaupt die Eigentumsrechte in Amerika sicherzustellen. Ja, denn darum ging es ja, dass man da sich das nicht einfach diktieren lassen will und da Monopole befehlen lassen will, die dann von außen auch noch gesteuert werden. Mit den politischen Großmachtsprojekten in Großbritannien hatte man wenig am Hut und ganz sicher wollte kein Unternehmer in Boston, New York oder Philadelphia von der Gnade der Briten abhängig sein. Daher wählte man dieses rabiate Vorgehen gegen das britische Eigentum, um das amerikanische Eigentum zu schützen. Denn das war jetzt hier nicht eine Bewegung, du hattest ja anfangs auch schon mal gesagt, das war so eine Elite auch oder ein Teil von Kapital, das sich da gebildet hat. Das war jetzt nicht die Bürgerrevolution im Sinne von allen gehört alles oder so, sondern es ging darum, jetzt eine amerikanische Eigentumsordnung herzustellen.
Exakt, also es ist generell sehr, sehr schwierig genau zu ermitteln, wer da eigentlich alles beteiligt war. Es gab quasi niemanden, der sich im Nachhinein dazu bekannt hat, selbst nachdem die Revolution erfolgreich war, also nachdem man einige Jahre später den Revolutionskrieg gewonnen hatte gegen Großbritannien, selbst dann hat sich da niemand zu bekannt. Also es ist ganz interessant, das ist wirklich ein Vorgang, der größtenteils im Dunkeln liegt. Man weiß, ja, die sind da auf das Boot gegangen. Einige haben sich da so wie Native Americans verkleidet. Man weiß aber auch gar nicht so genau, warum. Wollten die das denen in die Schuhe schieben oder war das eher ein Symbol tatsächlich damals noch für Freiheit und Widerstand? Es gibt ganz, ganz viel, was unklar ist, aber ich glaube, man kann es schon festhalten, es war kein Aufstand des Lumpenproletariats oder des Proletariats, der sich da oder das sich da Ausdruck verschafft hätte, sondern es waren schon ökonomische, vor allem Kapitalinteressen und Handelsinteressen, die da dominiert haben. Und das hat sich dann verbunden mit bestimmten Ideen, mit bestimmten radikalen Ideen von Volkssouveränität und so weiter oder auch Freiheit, die schon eine Weile zirkuliert waren. Weil, wie gesagt, es gab ja schon dann knapp 10 Jahre lang diese Streitigkeiten um die Zölle, um die Steuern und so weiter. Mhm. Und dieser Aufstand, der ging dann als Boston Tea Party in die Geschichte ein. Großbritannien reagierte mit drakonischen Maßnahmen. Das Grundgesetz von Massachusetts wurde praktisch abgeschafft. Die britischen Kronbeamten sollten nicht mehr vor amerikanischen Gerichten sich verantworten müssen. Es wurden Entschädigungen für den zerstörten Tee gefordert. Und noch viele weitere Maßnahmen wurden getroffen. Da müssen wir jetzt nicht den ganzen Katalog auflisten, kann sich auch jeder und jede in einem historisch informierten Buch zu durch alles durchlesen. Interessant ist jetzt aber vor allem, was dann im Folgenden passierte. Es gab nicht, wie man vielleicht auch erwarten könnte, so einen Bruch zwischen den radikalen und den gemäßigten Kolonien. Also es war jetzt nicht so, dass die Kolonien, die vorher gesagt haben, na, wir halten uns doch mal lieber dran, wir ducken uns doch mal lieber weg, dass die dann gesagt haben, na, jetzt guckt mal, wie ihr alleine damit fertig werdet, sondern diese 13 Kolonien kamen ein Dreivierteljahr später, also im Herbst 1774 zusammen. Dann gab es den ersten Kontinentalkongress, bei dem die Bewaffnung der Kolonien beschlossen wurde. Also wo wirklich dann gesagt wurde, okay, es reicht jetzt, ja, Schluss jetzt, man muss sich jetzt wehren gegen diese Einmischung von außen und muss dazu auch Milizen bilden, um notfalls die Kolonien vor der kompletten Übernahme durch Großbritannien zu verteidigen.
Damit war der Grundstein gelegt für den Unabhängigkeitskrieg, der bald darauf beginnen sollte, und für die Unabhängigkeitserklärung von 1776. Dort wurde explizit erklärt, warum die amerikanischen Kolonien sich von Großbritannien lösen wollten. Da heißt es, wenn eine lange Reihe von Missbräuchen und Usurpationen einen Plan erkennen lässt, die Menschen unter absolute Willkürherrschaft zu bringen, dann ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, eine solche Regierung abzusetzen und neue Schutzmaßnahmen für ihre zukünftige Sicherheit zu treffen. Lange haben diese Kolonien geduldig gelitten und nun zwingt sie die Notwendigkeit, ihre bisherigen Regierungssysteme zu ändern. Die Geschichte des gegenwärtigen Königs von Großbritannien ist eine Geschichte wiederholter Verletzungen und Usurpationen, die alle das direkte Ziel haben, eine absolute Tyrannei über diese Staaten zu errichten. Um dies zu beweisen, seien die Tatsachen einer unvoreingenommenen Welt vorgelegt.
Und zu diesen Tatsachen, die dann aufgeführt wurden, das ist relativ lang, was da alles bemängelt wird an der britischen Kolonialherrschaft, zählte dann unter anderem die Unterbrechung unseres Handels mit allen Teilen der Welt sowie die Erhebung von Steuern ohne unsere Zustimmung. Und wahrscheinlich wird auch deshalb die Boston Tea Party bis heute als so ein Anti-Steuer-Protest rezipiert, obwohl die Steuer eigentlich schon lange in Kraft gewesen war. De facto handelt es sich aber vor allem um bestimmte Kapitalinteressen, die sich hier mit einem schon länger schwelenden Volkszorn verbanden. Und das hat dann eben diese Signalwirkung bekommen oder diese Symbolwirkung dieses Ereignis, ja, weil das noch besonders harte Reaktionen von britischer Seite aus produziert hat. Und deshalb wird es heute immer so als dieser Anti-Steuer-Protest eingeordnet. De facto ist es ein bisschen komplizierter. Und ich glaube, man kann hier aber schon gut einiges an der bis heute herrschenden amerikanischen Ideologie ableiten, die uns Europäer ja sehr, ich sag mal, milde verwundert. Zum Beispiel die Bewaffnung. Also wie normal ist es, dass Amerikaner bewaffnet sind? Ja? Du hast es ja eben vorgelesen, Wolfgang. In dieser Unabhängigkeitserklärung steht drin, man hat sich lange untergeordnet, jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist die Unterdrückung da und jetzt darf man sich auch milizartig bewaffnen. Das ist letztlich eigentlich auch dieselbe Begründung, die wir im Second Amendment, also in diesem zweiten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, die dann später geschrieben wurde, das ist quasi dasselbe, was wir dort im Second Amendment lesen, wie begründet wird, warum die Amerikaner ihr Recht auf Waffenbesitz haben müssen. Dass quasi gesagt wird, wenn irgendwann wieder so ein Usurpator kommt und das Volk unterwerfen will, muss das Volk das Recht und die Möglichkeit haben, sich dagegen auch zu wehren. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, in Anbetracht der Stärke des heutigen US Military, dass da, aber gut, das machen die Amerikaner dann unter sich aus, wenn ich nicht mehr hier bin, hoffentlich. Oder auch zum Thema Ideologie, diese Idee von Freiheit. Ja, also die meisten Bürger haben ja von dieser Freiheit wahnsinnig wenig. Ich sehe das Elend jetzt ja gerade hier jeden Tag in New York, was die Leute da von dieser Freiheit haben. Und dennoch ist es so, dass die wahnsinnig stolz drauf sind. Und das also quasi eine Freiheit, die sie eigentlich eher unterdrückt in ihren Lebensbedingungen, für sie was ist, was sie ganz, ganz toll und wichtig finden. Und ich finde, man hat das auch ein bisschen so bei der Boston Tea Party. Man hat ja eigentlich dieses Allgemeininteresse zum Beispiel, günstigere Teepreise. Ist jetzt ein sehr, könnte man sagen, randständiger Wunsch. Ich will günstigere Teepreise. Aber tatsächlich, diese britische, bescheuerte, widersprüchliche Zollpolitik hätte ja für günstigere Teepreise für die breite Masse gesorgt. Die meisten hätten profitiert. Aber ein paar wenige Importeure wären wahrscheinlich ruiniert worden. Aber tatsächlich hat sich deren Partikularinteresse am Ende durchgesetzt.
So gesehen passt es ja auch wahnsinnig gut zur modernen republikanischen Partei, dass viele sich in den vergangenen 20 Jahren dort positiv auf die Boston Tea Party bezogen. Das sogenannte Tea Party Movement wurde durch die Präsidentschaftskandidatur des libertären Kongressabgeordneten Ron Paul populär. Er wollte ja für die Republikaner kandidieren. Das klappte zwar letztlich nicht, dennoch entwickelte sich das Tea Party Movement zu einer eigenständigen Graswurzelbewegung in den USA, die vor allem auf die republikanische Partei wirkte. Und diese schrillen Stimmen, die da schon zu vernehmen waren, haben sicherlich auch die Art, wie Politik gemacht wird und wie sie rezipiert wird, so sehr geändert, dass das auch schon so eine Vorfeldorganisation für Donald Trump war, in dem Sinne, dass er eigentlich so eine Stimmung mit aufgreifen konnte dann, ohne dass ja damals zu ahnen war, als die sich gründeten, dass da mal ein Donald Trump als Kandidat zur Verfügung stehen würde. Aber ein bisschen diese, heute sagt man, Vibes waren da schon zu verspüren. Die Republikanische Partei oszilliert ja permanent zwischen einem grundsätzlichen Eintreten für den Kapitalismus an sich und der Vertretung bestimmter Partikularinteressen, etwa der großen fossilen Konzerne, der Tech-Riesen oder Big Pharma. Und Big Pharma war immer republikanisch und jetzt hat man aber gerade mal so erkannt, ach, Big Pharma, das schieben wir jetzt den Demokraten zu, denn das ist ja alles von Impfungen bis zu Geschlechtstransition oder so, das ist alles Big Pharma und deswegen sind wir Anti-Big Pharma, aber das ist so, wie man es gerade braucht. Und trotzdem wird natürlich für Big Pharma ständig irgendwas in die Wege geleitet, dass die noch eine Steuervergünstigung bekommen oder so, das findet ja alles gleichzeitig statt.
Und auch bei der Boston Tea Party hat man so ein bisschen genau das, was du eben beschrieben hast. Ne? Also die moderne republikanische Partei oszilliert ja immer so zwischen einem generellen Einsetzen für den Kapitalismus an sich, der ideologisch mit Händen und Füßen verteidigt werden muss. Überall wittert man Kommunisten, die bekämpft werden müssen. Überall wittert man die Unfreiheit. Und andererseits ist man, ja, weiß nicht, ob ich jetzt korrupt sagen darf, doch hier ist ja sehr viel Meinungsfreiheit in diesem Land. Auf jeden Fall ist man durchaus bereit, mal Partikularinteressen zu vertreten. Und es gibt dann auch durchaus mal bestimmte sichtbare Gegenleistungen bei Präsidentschaftskampagnen etc. So formuliere ich es einfach mal abgemildert. Und auch bei der Boston Tea Party hat man hier einerseits dieses Eintreten für das Eigentum an sich, dass man gesagt hat, ja, hier wird quasi das amerikanische Kapital vor der britischen Großmachtpolitik beschützt. Andererseits handelt es sich um eine wirklich radikale Aktion, die vor allem wenigen Importkapitalen diente. Ja. So. Und ich glaube, wenn wir jetzt diesen Bogen in die Gegenwart schlagen, dann sind wir da wirklich beim Tea Party Movement, bei den modernen Republikanern und so weiter angekommen. Die Bilder sind ja sehr interessant, wenn man die jetzt nochmal so 10, 15 Jahre später sieht, was dort zu sehen war. Da gab es ja wirklich große Demonstrationen, wo Radikal-Libertäre, antisozialstaatliche und vor allem auch antikommunistische Einstellungen vertreten wurden. Da hat man sich verteidigt gegen Barack Obama, dem man gesagt hat, der ist eigentlich Kommunist, der will Obamacare einführen. Das ist eine Einschränkung unserer Freiheit als freier Amerikaner. Wir haben doch ein Recht darauf, dass wir 10-mal so viel für Medikamente bezahlen wie in Europa. Und wir müssen doch ein Recht darauf haben, notfalls auch wegen Unterversorgung zu sterben. Ja, also für dieses Recht auf Freiheit ist man da ja auf die Straße gegangen. Oder man
Chuck Norris hat sich damals auch große Sorgen gemacht. Da gab es auch noch so einen Spot, in dem er sagte, dass das ja dass eine große Gefahr ist, mit diesen ganzen sozialstaatlichen Maßnahmen. Und er deutete dann auch an, es könnte eben auch noch was Schlimmeres kommen, aber das ist für ihn so was Unaussprechliches und das ist selbstredend der Kommunismus.
Ja, und ich meine, gut hat mir auch gefallen, man sieht noch auf den Bildern, wie so Atlas Shrugged-Plakate hochgehalten werden. Also da gab es doch gerade so in den Nullerjahren, glaube ich, war das diese Verfilmungen, die wirklich für uns miserabel sind, Ende der Nullerjahre. Und es wird dann nochmal so hochgehalten, das Plakat, wo dafür geworben wird. Also da ist nochmal alles richtig schön zusammengekommen. Und viele dieser Haltungen sind mittlerweile in der Republikanischen Partei gut beheimatet, ganz besonders natürlich im rechtslibertären Umfeld von Donald Trump und seiner Administration.
Wer übrigens das nochmal hören will, über Atlas Shrugged gibt es eine Wohlstand für alle Folge. Da sprechen wir sehr ausführlich über diese libertäre Ideologie. Rezipiert wird die Boston Tea Party jedenfalls sehr selektiv, nämlich als reiner Protest gegen Steuern und Zölle, und zwar der einfachen Amerikaner. Ja, bemerkenswert, wie wenig Widerspruch man aus diesen Reihen zur heutigen Trump-Zollpolitik hört. Ja, das würde ja vielleicht naheliegen, denn die trifft ja tatsächlich Konsumenten hart.
Genau, der bürdet jetzt ja gerade den Konsumenten das auf. Der behauptet, ja, er holt irgendwie fürs amerikanische Kapital die Jobs nach Hause. Das ist sehr fraglich, ob das wirklich so ist. Aber vor allem trifft der jetzt ja erstmal die Bürger viel härter, als die britischen Zölle auf den Tee damals einen normalen Bürger getroffen haben.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich mit Stefan zusammen einen Live-Salon mache in Frankfurt am 23. August. Und ich bin am 6. September in Zürich. Dort ist ein Podcast-Festival und da freue ich mich, endlich wieder in der schönen Schweiz zu sein. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!